Vor vielen Jahren beschloss ich, eine Autoreise von Florida nach New Mexico zu unternehmen, um meine Wahltante Linda zu besuchen. Sie ist meine Wahltante, weil ich einfach nicht viel Familie hatte, als ich aufwuchs. Und da sie Jahrzehnte älter war als ich und mich wie Familie behandelte, fing ich einfach eines Tages an, sie Tante zu nennen, und der Name blieb. Wir lernten uns in Clearwater kennen, aber als sie älter wurde, bekam sie Atemprobleme und zog zu einer alten Freundin in das trockenere Klima nahe Albuquerque. Wir hatten eine Art Tradition, ab und zu einen eleganten Tag zu verbringen, an dem wir uns richtig verwöhnten. Wir gingen shoppen und aßen dann in einem unglaublich feinen Restaurant. Das war wie eine Art moralischer Stimmungsaufschwung. Als wir uns kennenlernten, ging es mir nicht besonders gut. Ich war jung, frisch aus einer Beziehung heraus, und ein Teil ihrer Unterstützung bestand darin, unseren allerersten eleganten Tag zu veranstalten, der schnell zur Tradition wurde. Um auf dieser Reise so viel Geld wie möglich zu sparen, damit ich in Albuquerque ausgeben konnte, was ich wollte, begann ich nach günstigeren Hotels und Motels außerhalb der Stadtgrenzen von Shreveport zu suchen, wo ich normalerweise nach etwa 12 bis 13 Stunden Fahrt übernachtete. Ich fand, was ich für ein niedliches kleines Gästehaus hielt, das Hotel de Ville, und für $20 pro Nacht war es deutlich billiger als die meisten Optionen in der Innenstadt von Shreveport. Und es sah auch viel schöner aus. Ich rief im Voraus an, um sicherzugehen, dass sie mit späten Check-ins einverstanden waren. Und ich meine wirklich spät. Denn manchmal kam ich erst spät in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden in Shreveport an. Als sie bestätigten, dass das kein Problem sei, buchte ich ein Zimmer und war gespannt, wie das Hotel in Wirklichkeit aussah. Wenn es so schön war, wie es schien, würde ich wahrscheinlich 2 oder 3 Mal im Jahr dort übernachten. Doch wie sich herausstellte, werde ich das Hotel de Ville mein Leben lang nie wieder betreten. Wie gesagt, ich kam erst spät in der Nacht in Shreveport an, aber genau wie versprochen, konnte ich mich am Nachtschalter einchecken und bekam meinen Zimmerschlüssel. Das Hotel schien wirklich schön, doch als ich fragte, wie viele Gäste eingebucht waren, sagte der Angestellte, ich hätte das Haus für mich allein. Das kam mir seltsam vor, denn so schöne Hotels sind fast nie leer. Aber das Gefühl, das ganze Haus für mich zu haben, war irgendwie luxuriös oder eher friedlich. Also anstatt die Situation zu überanalysieren, ging ich einfach auf mein Zimmer und machte mich fertig für die Dusche. Ich packte nicht sofort aus, sondern nahm nur das, was ich für die Dusche brauchte, darunter eine Zahnbürste, die noch in ihrer Verpackung war. Ich öffnete sie, hob den Deckel des kleinen Mülleimers, um die Verpackung wegzuwerfen, und bemerkte, dass keine Mülltüte darin war, wissen Sie, diese kleinen weißen Beutel für solche Mini-Mülleimer. Ich überlegte, zurück zur Rezeption zu gehen und nach einer zu fragen, aber dann erinnerte ich mich, dass ich selbst einen kleinen Beutel von CVS dabei hatte, in dem ich meine Reisetoilettenartikel aufbewahrt hatte. Also beschloss ich, diesen zu benutzen. Als ich den Mülleimer öffnete, sah ich, dass es einer dieser Behälter war, bei denen man die Plastikeinschublade herausnehmen muss, bevor man einen neuen Müllbeutel einlegt. Also tat ich das doch, als ich die schwarze Einschublade herauszog, sah ich, dass jemand ein einziges Wort in das Plastik geritzt hatte. Trau. Nachdem ich diese Geschichte so oft erzählt habe, schreien einige von Ihnen jetzt wahrscheinlich auf ihre Handys, Computer oder Fernseher. Wie konntest du nicht wissen, was das bedeutet? Nun, obwohl ich kein Spanisch spreche, weiß ich irgendwie, was es heißt. Aber was Sie jetzt vielleicht denken, kam mir in dem Moment überhaupt nicht in den Sinn. Ich war so müde von der langen Fahrt, dass ich nur dachte, was für ein seltsamer Ort, so etwas einzuritzen. Von allen Plätzen, um seinen Namen oder wahrscheinlich einen Spitznamen zu verewigen, warum ausgerechnet dort, wo höchstens das Putzpersonal es sehen würde? Ich zuckte mit den Schultern, setzte den Mülleimer mit einer neuen Tüte wieder zusammen, warf die Verpackung meiner Zahnbürste und Zahnpasta weg und stieg unter die Dusche. Als ich zurück ins Zimmer kam, suchte ich nach dem Haartrockner. Aus Erfahrung wusste ich, dass der meist in der tiefsten Schublade oder im Nachttisch liegt, also schaute ich dort zuerst nach. Ich öffnete das kleine Fach im Nachttisch und da war er. Doch als ich ihn herausholte, lag darunter ein kleines Stück Papier. Mein erster Gedanke war, Hoffentlich steht da nicht kaputt oder so drauf. Denn ich freute mich wirklich darauf, meine Haare zu föhnen. Das ist für mich entspannend. Doch als ich den Zettel entfaltete, stand da nur: Hilf mir. In dem Moment, als ich diese Worte las, setzte mein Herz für einen Schlag aus. Ich drehte den Zettel um nichts. Da stand nur: Hilf mir. Ich sah mich im Zimmer um. Meine Augen flitzten in jede Ecke, während sich ein plötzliches Gefühl breit machte, dass etwas furchtbar falsch war. Ich hatte irrationale Angst, dass noch jemand im Zimmer war, doch da war nur ich, allein mit dieser unheimlichen Stille in der Luft. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich war unsicher, ob ein Zettel allein Grund genug war, die Polizei zu rufen. Also ging ich zur Rezeption, um den Angestellten zu fragen, was wir tun sollten. Der Typ saß immer noch da, las eine Zeitschrift und sah aus, als wäre er lieber im Bett. Ich erklärte die Situation, sagte, vielleicht sei jemand in dem Zimmer in Angst oder Lebensgefahr gewesen. Doch als er sah, dass ich nur einen handgeschriebenen Zettel hatte, wischte er es als dummen Streich ab. Ich fragte, wie er sich so sicher sein konnte, dass es nichts Ernstes war, und er fragte zurück, ob etwas kaputt sei oder ob es Blutspuren gäbe. Das war nicht der Fall. Es gab nur den Zettel. Als ich das klarstellte, sagte er genau das, was ich dachte. Dass es nicht genug für einen Polizeiruf sei. Wenn ich nicht auschecken oder das Zimmer wechseln wolle, könne er nichts weiter für mich tun. Ich ging zurück ins Zimmer, saß vielleicht 10 bis 15 Minuten lang da, packte dann meine Sachen und checkte tatsächlich aus. Ich fühlte mich wie die Hauptfigur in meinem eigenen Horrorfilm. Ich habe genug True-Crime-Podcasts gehört, um zu wissen, was als nächstes passiert. Ich war kurz davor, die ahnungslose Nebenfigur zu sein, deren Naivität sie in den ersten 10 Minuten ins Verderben reißt. Ich sage nicht, dass der Angestellte darin verwickelt war oder dass es ein Mordhotel wie das von H.H. Holmes war, den DiCaprio bald spielen soll. Ich schnappte nur meine Tasche, hastete zum Auto und fuhr, bis ich eine ruhige Stelle am Straßenrand fand, weg von Gebäuden, nur Bäume und Dunkelheit. Ich parkte, schloss die Türen ab und fühlte mich ironischerweise in meinem kleinen Auto sicherer als in diesem unheimlichen Hotelzimmer. Ich hätte zurück nach Shreveport fahren können, um dort etwas zu finden, aber ich war zu müde und hatte keine Lust, enttäuscht zu werden, wenn ich nur ein schlechtes Hotel bekam. Ich versuchte zu schlafen, aber trotz meiner Erschöpfung dauerte es viel zu lange. Ich konnte nicht aufhören, über den Zettel nachzudenken und redete mir ein, dass es hoffentlich nur ein Streich war. Denn der Gedanke, dass jemand diesen Hilferuf ernst gemeint hatte und ich ihn zu spät fand, machte mich krank. Mit der gleichgültigen Reaktion des Angestellten: Ach, nur ein Scherz. Ist es kein Wunder, dass es so viele Horrorgeschichten über Frauen gibt, die an solchen Orten verschleppt werden? Ach ja, und wegen dieses Trao-Dings. Als ich später verstand, was das Wort wirklich bedeutete, rief ich im Hotel an und sagte, dass der Zettel und das eingeritzte Wort zusammenhängen könnten. Es war nicht derselbe Angestellte wie in jener Nacht, aber ich nannte die Zimmernummer und beschrieb genau, wo das Wort stand. Die nette Dame bat mich zu warten, während sie das Zimmer überprüfte. Eine Minute später sagte sie, ich müsse mich irren. Ich entgegnete: Nein, ich glaube, Sie irren sich, und beschrieb es noch einmal. Sie meinte, sie habe genau diesen Mülleimer vor sich ungeleert, mit meiner Zahnbürstenverpackung noch drin. Sie zog die Plastikeinschublade heraus, aber laut ihr war nichts darauf. Da wurde mir klar, entweder log sie oder der Angestellte von damals hatte sie ausgetauscht, sobald ich gegangen war. Wie auch immer, ich kam bei der Dame nicht weiter, also bedankte ich mich und legte auf. Ich fuhr einfach weiter nach Albuquerque. Als ich endlich bei Tante Linda ankam, erzählte ich ihr alles, und sie nahm mir die ganze Verwirrung und Angst mit 5 Worten. Du hast das Richtige getan. Selbst wenn es nur ein dummer Streich war, hatte ich richtig gehandelt, indem ich den Angestellten informierte und ging, als ich mich unsicher fühlte. Vielleicht hatte die Person den Zettel lange vor mir hinterlassen, und ihre Situation hatte sich längst geklärt. Linda half mir, es zu verarbeiten, und danach fühlte ich mich etwas besser. Ich sage nicht, dass mich das Geschehene verfolgt, denn wie gesagt, ich weiß nicht sicher, was ich damals fand. aber bis heute frage ich mich manchmal, ob ich etwas sehr, sehr Dunkles gestreift habe, ohne je die ganze Wahrheit über dieses Hotel zu erfahren. Vor etwas mehr als 6 Jahren fanden mein Mann und ich ein kleines Haus zur Miete am Stadtrand. Das muss ich sagen, verdächtig günstig war. Wir besichtigten es und das Innere war unglaublich schön. Also verließen wir es mit noch größerem Umzugswunsch. Das ließ uns völlig verwirrt zurück, denn wir waren entschlossen herauszufinden, wo der Haken war. Schließlich fanden wir es heraus. Was den Ort so erschwinglich machte, war, dass er direkt neben einem Übergangsheim für Bewährungsstrafen lag. Das bedeutete, wenn wir einzögen, würden wir Menschen gegenüber wohnen, die frisch aus dem Gefängnis entlassen wurden, und das würde auf absehbare Zeit so bleiben. Es war nicht wie neben einem rehabilitierten Ex-Sträfling zu leben, der sich nach einer schwierigen Jugend etabliert hatte. Nein, unsere Nachbarn wären frisch entlassene Personen mit unbekannten Vorstrafen. Und wir konnten nur hoffen, keine schlechten Begegnungen mit ihnen zu haben. Es stellte sich heraus, dass das Leben gegenüber dem Übergangsheim fast völlig ruhig verlief. Zugegeben, einige der Leute, die dort ein- und ausgingen, sahen etwas zwielichtig aus. Aber die überwiegende Mehrheit wirkte völlig normal und war wahrscheinlich so glücklich über ihre Freiheit, dass sie keine Probleme machten. Unser Erdgeschoss lag nur etwa 1 Meter über dem Boden und das Küchenfenster bot mir eine fast perfekte Aussicht auf das Übergangsheim auf der anderen Straßenseite. Das bedeutete, dass ich jedes Mal, wenn ich Geschirr spülte, kochte, backte oder Wäsche wusch, die Waschmaschine stand in der Küche, einen klaren Blick auf die Leute hatte, die dort ein- und ausgingen. Ich weiß, das lässt mich unglaublich neugierig erscheinen. Aber allein das Wissen, dass es ein Übergangsheim war, hielt mein Interesse an den Kommenden und Gehenden aufrecht. Offensichtlich erkannte man, wenn jemand ein Bewährungshelfer oder eine andere Art von Beamter war, sie trugen Anzüge oder Ausweise. Ich erwähnte auch jene, die eindeutig drogenabhängig waren, an ihrem Aussehen erkennbar. Aber hin und wieder sah man jemanden herauskommen, der viel zu normal wirkte, um im Gefängnis gewesen zu sein. Diese ließen mich genauer hinschauen und mich fragen, was sie auf die schiefe Bahn gebracht und welche Tat sie jahrelang eingesperrt hatte. Wir lebten in fast völliger Ruhe, bis eines Tages dieser Frieden zerbrach. An diesem Tag spülte ich gerade Geschirr, als wieder einer dieser viel zu normalen Kriminellen das Übergangsheim verließ. Er schien etwa 40 zu sein, etwas übergewichtig, mit einem roten Haarkranz um eine kahle Kopfmitte. Er sah aus wie ein ganz normaler Familienvater, und während ich mich fragte, ob er zu viele betrunken am Steuerstrafen angesammelt oder irgendeine Finanzstraftat begangen hatte, hielt ein Auto am Eingang des Übergangsheims. Wer auch immer auf dem Beifahrersitz saß, muss etwas getan haben, um die Aufmerksamkeit des Rothaarigen zu erregen. Denn dieser ging zum Fenster und beugte sich vor, als wolle er besser sehen, mit wem er sprach. Dann, in einem Augenblick, sah ich eine Rauchwolke, gefolgt von einem Knall, und das Gesicht des Mannes löste sich in einem Blut- und Gewebebrei auf. Instinktiv duckte ich mich, um mich zu verstecken. Dann griff ich nach meinem Telefon von der Arbeitsplatte, um 911 zu wählen. Ich hatte keine Angst, dass weiter geschossen würde. Ich hörte, wie das Auto beschleunigte und davonfuhr. Aber ich war so aufgewühlt, dass ich mich nicht aus meinem Versteck unter der Küchenzeile traute. Einfach Instinkt, schätze ich. Als ich der 911-Operatorin erzählte, was passiert war, wurde ich zu einem Polizeidisponenten durchgestellt. Als ich die Situation schilderte, bat er mich, aufzustehen und das Opfer anzusehen. Ich sagte, ich würde lieber nicht, aber der Disponent bestand darauf, dass sie 2 Dinge wissen müssten. Ob sich das Opfer bewegte oder atmete und ob es bewaffnet war. Ich antwortete, ich sei nicht sicher, ob ich das könne, aber der Disponent flehte mich praktisch an, sagte, das Leben des Opfers stehe auf dem Spiel und wenn ich helfen wolle, würde ich tun, worum ich gebeten wurde. In dem Moment schien mir das etwas grausam, aber ich schätze, ihr Job ist es, Leben zu retten, nicht nett zu sein. Und es funktionierte. Denn schließlich willigte ich ein. Hätte ich gewusst, was ich gleich sehen würde, hätte ich mich niemals erhoben, um zu schauen. Der Mann bewegte sich nicht, und glücklicherweise hatte ich keinen klaren Blick auf das blutige Chaos, das einmal sein Gesicht gewesen war. Aber das war nicht, was mich an diesem Tag wirklich traumatisierte. Das Schlimmste kam danach, als ich es bemerkte. Offensichtlich hatte ich es im Moment nicht gesehen, aber wer auch immer ihm das Gesicht weggeschossen hatte, hatte sich die Zeit genommen, aus dem Auto zu steigen, dem Mann die Hose herunterzuziehen und etwas sehr Hervorstehendes von seinem Unterleib abzuschneiden. Sobald das in meinem Bewusstsein ankam, duckte ich mich wieder unter die Spüle und sagte dem Disponenten, der Mann bewege sich nicht, es sei keine Waffe zu sehen, und ich würde, höflich gesagt, nicht noch einmal auf die Leiche schauen. Kurz darauf hörte ich die ersten Sirenen, und innerhalb einer Stunde war die ganze Straße voller Einsatzfahrzeuge. Da ich die einzige Zeugin des Mordes war, verbrachte ich enorm viel Zeit damit, von der Polizei verhört zu werden. Obwohl ich versuchte, so hilfreich wie möglich zu sein, bin ich nicht sicher, ob der Fall irgendwo hinführte. Das Einzige, was wir später über den toten Mann erfuhren, war, dass er als Sexualstraftäter an Kindern registriert war. Ob das etwas mit seinem Mord zu tun hatte, ist nur Spekulation. Was ich weiß, ist, dass das, was ich an diesem Tag sah, das Schrecklichste war, was ich je erlebt habe. Und wenn es kein Einzelfall gewesen wäre, glaube ich, wären wir schon längst ausgezogen. Das geschah während meiner ersten Reise nach Las Vegas in den frühen 2000ern. Normalerweise bin ich in Großbritannien, aber meine Arbeit in der Bühnenproduktion führt mich manchmal für längere Zeit in die USA, meist nach New York, gelegentlich aber auch nach Las Vegas. Jobs in Vegas zahlen unglaublich gut, und dort zu arbeiten bedeutet normalerweise, in der Nebensaison hinzufliegen, dann zu proben, bis der Tourismus wieder anzieht. Die Nebensaison in Vegas ist normalerweise in den Sommermonaten von Juni bis August, wenn die Temperaturen bis zu 40 Grad erreichen können. Wir Briten kommen mit allem über 30 Grad nicht gut zurecht, also könnt ihr euch vorstellen, in welchem Zustand ich bei meiner ersten Ankunft war. Ich war völlig Jetlag geplagt, schwitzte wie verrückt und definitiv ein bisschen angeschlagen von dem billigen Drink, den ich im Delta-Flug genommen hatte, also sackte ich fast sofort ins Bett, als ich im Hotel ankam. Ein paar Stunden später weckte mich ein Anruf der Hotelrezeption, der mir mitteilte, dass es eine Lärmbeschwerde über mein Zimmer gegeben habe. Zuerst dachte ich, ich würde träumen. Die Anschuldigung ergab überhaupt keinen Sinn, und zwar aus folgendem Grund. Da es Nebensaison war, war das Hotel praktisch leer. Ich glaubte nicht, dass auch nur eine weitere Person auf meiner Etage war, geschweige denn im Nachbarzimmer. Außerdem war ich die letzten Stunden völlig bewusstlos gewesen. Ich hatte einen dieser Cartoon-Momente, in denen ich mir die Augen reibe und denke, hä? Welche Lärmbeschwerde? Ich wurde etwas wacher, sagte der netten Dame, dass ich keine Ahnung hatte, wovon sie sprach, und fügte hinzu, dass mich laute Geräusche auf dem Flur wahrscheinlich geweckt hätten. Schließlich war ich erschöpft, aber nicht im Koma. Ich schätze, ich war zu müde, um die Bedeutung dieser Fragen zu begreifen. Aber während des Anrufs fragte die Frau mich dreimal, ob noch jemand anders im Zimmer mit mir sei. Im Nachhinein war es fast so, als wären sie sich sicher, dass noch jemand dort war und versuchten nur, mich bei einer Lüge zu erwischen. Es war wirklich seltsam, aber wie gesagt, ich war erschöpft. Also war ich wenige Minuten nach Ende des Anrufs wieder in Morpheus' Armen. Ich wachte um 4 Uhr morgens auf. Der Jetlag hatte meinen Schlafrhythmus nur teilweise ruiniert und schleppte mich unter die Dusche. Erst dann, als das warme Wasser und der Dampf meine Sinne etwas klärten, erinnerte ich mich an den seltsamen Anruf wegen der Lärmbeschwerde. Ich trocknete mich ab, zog mich an und machte mich auf den Weg zum Besten, was Vegas zu bieten hat, den 24-Stunden-Frühstücksbuffets. Aber als ich den Flur zum Aufzug entlang ging, verlangsamte ich meine Schritte und lauschte nach Geräuschen, die eine Beschwerde hätten auslösen können. Nichts. Alles war still. Obwohl natürlich, wer auch immer Lärm gemacht hatte, zu dieser Stunde schlafen könnte. Ich frühstückte leicht, checkte das Fitnessstudio und den Poolbereich, erkundete die Umgebung und vertrieb mir die Zeit, bis ich gegen 8 Uhr in mein Zimmer zurückkehrte. Zu diesem Zeitpunkt ging mir die Lärmbeschwerde schon im Kopf herum. Da das Hotel ein altes und luxuriöses Etablissement war, wollte ich das Personal oder die Geschäftsführung auf keinen Fall verärgern. Also hielt ich auf dem Weg zu meinem Zimmer an der Rezeption an, um nach der Beschwerde zu fragen. Die Rezeptionistin sagte mir, sie könne mir nicht genau sagen, wer die Beschwerde eingereicht hatte oder aus welchem Zimmer sie kam, aber nachdem ich meinen ganzen britischen Charme ausgepackt hatte, versicherte sie mir, dass die Beschwerde nicht von einem Zimmer auf meiner Etage kam. Es stellte sich heraus, dass ich recht hatte. Ich war der Einzige auf meiner Etage. Niemand hatte sich dort seit mindestens 2 Wochen eingemietet und es war auch niemand für die nächste Woche eingeplant. Da äußerte ich meine völlige Verwirrung über die Situation. Wenn ich der Einzige auf meiner Etage war, wer hat dann all diesen Lärm gemacht? Dann fragte mich die Rezeptionistin zum 4. Mal, ob noch jemand anders in meinem Zimmer gewesen sei. Die ersten Male hatten mich nur verwirrt, aber dieses 4. Mal verursachte ein deutliches Grummeln in meinem Magen. Mehr als eine Person schien überzeugt zu sein, dass ich in dieser Nacht unerwarteten Besuch gehabt hatte. Und obwohl ich mir nicht sicher war, wie, war die Angst, die ich fühlte, sehr, sehr real. Die folgenden Tage verbrachte ich damit, die Tür ständig abzuschließen. Es erschreckte mich definitiv ein wenig nicht genug, um das Hotel zu wechseln, aber es jagte mir einen Schauer über den Rücken. Ich glaube nicht an Geister oder Ähnliches, und solange die Tür verschlossen war, war ich sicher. Aber der Vorfall blieb mir eine Weile im Gedächtnis, zumindest bis die Proben in vollem Gange waren. Ich poste dies, um zu fragen, ob jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat oder ob Hotelangestellte mir einen Hinweis geben können, warum jemand so einen Fehler machen würde. Ich hoffe, sie können etwas Licht auf diese Angelegenheit werfen. Letzte Mittwochnacht war alles andere als gewöhnlich. Mein Unternehmen hat kürzlich damit begonnen, bewaffneten Sicherheitsdienst in einem kürzlich renovierten Hotel am Stadtrand von Albuquerque zu stellen. Dieser Ort ist seit Jahrzehnten in Betrieb. Ich erinnere mich sogar, als Kind davon gehört zu haben. Da es ein neuer Vertrag war, wurde ich als erfahrener Offizier in den ersten Monaten mit einem Neuling zusammengebracht. An diesem Abend war mein Partner ein hyperaktiver Rekrut, der Typ, der zu viele Fragen stellt und nie stillsteht. Er war überall. Untersuchte jedes Geräusch und jeden Schatten, als wäre es ein großes Mysterium. Meine Hauptaufgabe war einfach, Drogenabhängige fernhalten und sicherstellen, dass sich keine Eindringlinge einschlichen. Doch als wir einen Anruf bekamen, um den Keller zu überprüfen, wusste ich, dass dies keine normale Schicht werden würde. Der Anruf kam über Funk, während wir die Lobby patrouillierten. »Sicherheit, wir brauchen Sie im Keller«, sagte die Rezeptionistin. Zuerst dachte ich, es wäre nur ein weiterer Gast, der sich über Lärm beschwert oder jemand, der versucht, im Gemeinschaftsraum zu schlafen. Doch dann erwähnten sie, dass ein Bewegungssensor in den letzten 3 Minuten 2-mal ausgelöst worden war. Das weckte meine Aufmerksamkeit. Der einzige Zugang zum Keller war über eine verschlossene Treppe oder den Dienstaufzug, der außer Betrieb war. Nun, nicht ganz. Er funktionierte nur mit dem Schlüssel einer Reinigungskraft. Der Neuling wirkte nervös, aber ich nahm den Kellerschlüssel vom Tresen und sagte ihm, er solle nah bei mir bleiben und wachsam sein. An der Kellertür blieb ich stehen und lauschte. Schweres Atmen. Vielleicht Stöhnen kam von drinnen. Es war schwer zu sagen, ob das Geräusch nah oder tief in den Schatten war. Ich flüsterte dem Neuling zu, hinter mir zu bleiben und nur auf mein Kommando zu handeln. Dann öffnete ich die Tür. »Sicherheit!« »Srenja«, rief ich. »Wenn hier jemand ist, melden Sie sich jetzt!« Es ist Protokoll, uns anzukündigen, aber die Stille, die folgte, ließ mir die Nackenhaare zu Berge stehen. Die Notlichter warfen ein unheimliches Glühen, das genug Schatten ließ, um mich nervös zu machen. Wir begannen vorzugehen und hörten bald etwas anderes. Ein leises Klirren, wie von einem Schlüsselbund, das vom anderen Ende des Raums kam. Mein Instinkt sagte mir, dass es wahrscheinlich nur ein weiterer Drogenabhängiger war, der nach einem Versteck suchte. Vorsichtig bewegte ich mich durch den düsteren Flur. Meine Stiefel hallten auf dem kalten Beton. Hinter mir hörte ich das leise Klicken eines entsicherten Pistolenholsters. Verärgert drehte ich mich um, um den Neuling für das Ziehen seiner Waffe zu rügen. Doch was ich sah, ließ mich innehalten. Er war erstarrt, ward und bleich wie das flackernde Notlicht, die Augen starr nach vorn gerichtet. »Hast du das gehört?« »Component Placement«, flüsterte er mit zitternder Stimme. Ich sagte ihm, es wäre wahrscheinlich nur eine alte Maschine, die hochfuhr, und erinnerte ihn daran, sich zu beruhigen und mir zu folgen. Trotzdem konnte ich das unbehagliche Gefühl nicht abschütteln, das mir den Rücken hinaufkroch. Vorsichtshalber entsicherte ich meinen Tequepentaser. Als wir das Ende des Kellers erreichten, wo der Lastenaufzug und die Hauptwäscherei waren, sahen wir zunächst nichts Ungewöhnliches. Keine Spur von Eindringlingen, keine durchwühlten Ecken, nichts. Doch dann kamen wir zum Lastenaufzug und bemerkten ein handgeschriebenes Schild daran. Sicherheit, kein Zugang zum Kelleraufzug vom 1. bis 12. Falls nötig, Rezeptionsschlüssel verwenden. Ich machte ein Foto für den Nachtprüfer, doch dabei überlief mich ein Schauer, als ob uns jemand beobachtete. Der Neuling und ich beschlossen, den Bereich noch einmal zu überprüfen, bevor wir nach oben gingen. Und dann wurden die Dinge seltsam. In einer Ecke der Wäscherei, nahe einer Nebentreppe, fand der Neuling etwas, das ich zuvor übersehen hatte. »Hey, schau, ich hab einen komischen Joint gefunden«, sagte er und hielt ein kleines Bündel hoch, das in weißer Spitze eingewickelt war. Es war kein Marihuana, unverbrannte Salbei, eindeutig absichtlich dort platziert. »Leg es zurück«, sagte ich fest. »Das ist Salbei für energetische Reinigung, und solche Dinge fasst man nicht an.« Der Junge schien keine Ahnung vom Paranormalen zu haben, also warnte ich ihn, nichts anzufassen, was er nicht verstand. Er rollte mit den Augen, legte das Salbei-Bündel aber wieder auf die Maschine, wo er es gefunden hatte. In dem Moment, als er es ablegte, stürzte ein Regal voller sauberer Handtücher etwa 6 Meter hinter uns zu Boden. Wir sprangen beide bei dem Lärm auf, und als wir uns umdrehten, um nachzusehen, schwor ich, ein höhnisches Lachen gehört zu haben, das durch den Flur hallte. Mein Magen zog sich zusammen. Es war leise, aber da. Wir bewegten uns zum nächsten Abschnitt, wo das Hotel alte Möbel und Geräte aufbewahrte. Als wir unter einem Rohr durchgingen, das wir zuvor gesehen hatten, bemerkte ich etwas Seltsames. Jetzt tropfte es. Ein stetiger Wasserstrahl, der auf den Boden fiel. Doch als wir hereingekommen waren, war es nicht so gewesen. Der Riss schien frisch, obwohl das Geräusch des Wassers selbst vom anderen Ende des Kellers hörbar sein sollte. Als ich mich bückte, um die Quelle des Lecks zu untersuchen, rief der Neuling erneut, diesmal hielt er etwas anderes in der Hand. »Das ist auch kein Salbei, oder?« »Srenia«, fragte er nervös grinsend. Diesmal hatte er ein Stück Palo Santo aufgehoben, mit einem roten Band umwickelt. »Um Himmels Willen, hör auf, Dinge anzufassen!« Swing fuhr ich ihn an. Als er seinen Fehler erkannte, ließ er es schnell fallen, aber es war zu spät. Als ich nach unten blickte, fiel mir etwas auf. In der Wasserlache, die sich über den Boden ausbreitete, war ein deutlicher, nasser, menschlicher Fußabdruck zu sehen. Barfuß. Ich hatte genug. Was auch immer in diesem Keller vor sich ging, es war Zeit zu gehen. »Gehen wir zurück nach oben«, sagte ich und versuchte, kontrolliert zu klingen. Wir erreichten den vorletzten Kellerabschnitt und ich bemerkte etwas Neues. Ein Kreuz an der Wand, das ich zuvor nicht gesehen hatte, umwickelt mit Lavendel, Salbei und violetter Spitze. »Lass uns schnell durchsehen und dann gehen«, sagte ich und hoffte, mein Unbehagen zu verbergen. Wir gingen weiter, ohne etwas Ungewöhnliches zu finden, bis die Notlichter hinter uns in der Wäscherei zu flackern begannen. Ich presste die Zähne zusammen und weigerte mich, den Neuling meine Nervosität sehen zu lassen. »Gehen wir zum letzten Bereich«, sagte ich entschlossen. Der letzte Bereich war der, durch den wir ursprünglich hereingekommen waren. 2 kleine Büros und ein Serverraum. Anders als zuvor war das Licht im Serverraum jetzt an. Das war nicht normal. »Beobachte den Flur«, sagte ich zum Neuling, während ich die Büros überprüfte. Beide waren leer. Als ich den Serverraum betrat, erleuchtete das Glühen der Maschinen den Raum. Ein Monitor zeigte die Sicherheitskameras des Hotels. Und anders als die Bildschirme an der Rezeption, die nur öffentliche Bereiche zeigten, hatte dieser Zugriff auf alle Kameras. Ich starrte auf den Bildschirm und erstarrte, Die Lichter in der Hauptwäscherei flackerten weiter. Meine Augen hefteten sich auf das Bild, als der Nachtmodus aktiviert wurde. Langsam wurde eine Gestalt sichtbar, die neben der Maschine stand, wo wir den weißen Salbei gefunden hatten. Ich beobachtete sie, kaum atmend, während das Bild schärfer wurde. Die Gestalt bewegte sich nicht, aber ihre Reglosigkeit war beunruhigend. Dann erhellte ein Lichtblitz den Bildschirm, als die Kellerlichter sich stabilisierten. Die Gestalt war verschwunden, einfach weg. Meine Brust wurde eng, während ich den Monitor erneut absuchte. Nichts, absolut nichts. Als ich mich umdrehte, um zu gehen, bemerkte ich etwas über der Tür. Ein Bündel schwarzen Salbeis, in den Rahmen genagelt, mit schwarzem Garn umwickelt. Der Knoten fühlte sich an wie eine Warnung, die ich nicht entschlüsseln wollte. Ich schloss die Tür hinter mir. »Alles in Ordnung?«, fragte der Neuling. Seine Stimme durchbrach die Spannung. »Wir sind hier fertig«, antwortete ich knapp. »Lass uns die Treppe abschließen.« Zurück in der Lobby erwartete uns die Nachtprüferin gespannt. »Habt ihr etwas gefunden?« »Srenje, ich brauche eine Zigarette«, murmelte ich und griff in meine Tasche nach einem Päckchen. »Ich erkläre es dir gleich.« Sie warf mir einen kleinen scharfen Blick zu und fragte dann, »Ihr habt die Schutzmittel nicht angerührt, oder?« Ihre Frage ließ mich erstarren. Ich sah sie wortlos an. Ihr Ausdruck wechselte von verärgert zu besorgt. »Oh nein«, flüsterte sie. »Ihr habt es doch getan, oder?« »Eine Woche ist seit dieser Nacht vergangen und ich kann die Unruhe nicht abschütteln. Heute erfuhr ich, dass der Neuling, mit dem ich gearbeitet hatte, nicht mehr beim Unternehmen ist. Ich weiß nicht, ob er gekündigt oder gefeuert wurde, aber er ist weg. Vielleicht lag es an dieser Nacht, vielleicht auch nicht. So oder so habe ich keine Lust, diesen Ort je wieder zu betreten.« Als ich 20 Jahre alt war, arbeitete ich an der Rezeption eines Studentenwohnheims, das während der Sommerferien auch als Hotel fungierte. Ich glaube, dass mir während einer meiner Schichten fast etwas Schreckliches zugestoßen wäre. Lassen Sie mich erklären. Das Gebäude war so aufgeteilt, dass der größte Teil Hotelgäste beherbergte, während ein Abschnitt im dritten Stock für Studenten reserviert war, die über den Sommer blieben. Die Türen funktionierten mit einem alten Magnetkartensystem, das mit Batterien betrieben wurde. Wenn die Batterien leer waren, gab es einen langwierigen Prozess, um sie zu ersetzen und neu zu starten. Eines Nachts, gegen 2 Uhr morgens, erschien ein dunkelhaariger Mann an der Rezeption. Er sagte, er habe seinen Zugangsschlüssel in seinem Zimmer liegen lassen. Ohne groß nachzudenken, stellte ich ihm einen neuen aus. Mein erster Fehler. Hotelgäste konnten problemlos Ersatzkarten anfordern, aber Studenten mussten einen temporären Schlüssel erhalten und eine kleine Gebühr bezahlen. Als er sagte, er sei Student, hätte ich das System überprüfen sollen, um ihm die Kosten in Rechnung zu stellen, aber ich war mit Papierkram beschäftigt und ließ es durchgehen. Damals war ich zu vertrauensselig, etwas, das ich schnell korrigieren lernte. Später in derselben Nacht, vielleicht zwischen 3 und 4 Uhr morgens, kam derselbe Mann zurück. Diesmal sagte er, seine Tür funktioniere nicht. Ich fragte ihn, ob er seinen Schlüssel wieder verloren habe, aber er bestand darauf, dass die Tür nicht ganz aufging. Als ich ihn fragte, ob die LED am Kartenleser leuchtete, verneinte er das. Ich nahm an, dass die Batterien leer waren. Ich nahm die notwendigen Werkzeuge und folgte ihm zu seinem Zimmer. Während wir gingen, fragte er mich nach meinem Namen, den ich ihm nannte, aber er bot seinen nicht an. Das machte mich etwas nervös. Als wir sein Zimmer erreichten, benutzte ich den Hauptschlüssel, um die Tür zu öffnen, und sagte ihm, ich würde sie offen lassen, während ich die Batterien wechselte. Aber er antwortete schnell, »Nein, das ist in Ordnung. Ich werde schließen.« Und er schloss die Tür hinter uns, sogar mit dem Riegel. Das ließ meinen Instinkt aufschreien, aber ich versuchte, normal zu wirken. Manche Leute sind zurückhaltend mit ihren Zimmern, und da er einen ausgeprägten Akzent hatte, nahm ich an, dass er vielleicht aus einem anderen Land mit unterschiedlichen kulturellen Normen kam. »Vielleicht ist es nur ein Missverständnis«, sagte ich mir, während ich an der Tür arbeitete. Dann begann er zu versuchen, mich tiefer ins Zimmer zu locken. Er sagte etwas über sein kaputtes Bett und bat mich, es zu überprüfen. Er behauptete, dass etwas darunter sei, das repariert werden müsse. Er zog einen kleinen goldenen Schlüssel hervor und sagte ruhig, »Du kannst ihn nehmen, er ist genau dort«, und warf ihn unter das Bett. Aus dem Nichts erwähnte er ein Leck unter dem Kühlschrank und erfand weiterhin zufällige Probleme, um mich dazu zu bringen, mich zu bücken oder auf dem Boden zu krabbeln. Fest sagte ich ihm nein und erklärte, dass die Wartung sich am Morgen darum kümmern könnte, wenn es wirklich ein Problem gäbe. Während ich an der Tür arbeitete, bat er mich, meine Brille abzunehmen. Ich ignorierte ihn und sagte, »Nein, ich brauche sie, um zu sehen.« Aber dann änderte sich seine Stimme. Sie wurde unheimlich ruhig, fast zu sanft. »Es ist in Ordnung, du kannst sie abnehmen«, sagte er. Und dann streckte er seine Hand über meine Schulter, um sie mir selbst abzunehmen. Mein Magen zog sich zusammen. Schnell schob ich seine Hand weg und versuchte, ruhig zu bleiben. »Nein, danke«, antwortete ich mit einem gezwungenen Lächeln. »Ich brauche sie wirklich.« Obwohl jede Faser meines Körpers schrie, dass ich hier raus musste, wollte ich die Situation nicht eskalieren lassen. Wenn ich mich beschwerte, könnte ich meinen Job verlieren. Und wenn ich ihn wütend machte, wer weiß, was er tun würde. Ich stand auf, um etwas aus dem Werkzeugkasten zu holen und öffnete die Tür so beiläufig wie möglich. In dem Moment stürzte er nach vorn und schloss sie wieder. »Lass sie geschlossen«, sagte er bestimmt. Mein Herz schlug schnell, aber ich hielt meine Stimme ruhig. »Ich muss sie offen lassen, um das Schloss neu zu programmieren«, antwortete ich, hielt die Tür mit dem Fuß leicht geöffnet und kramte im Werkzeugkasten. Er kam näher, seine Finger streiften die kleinen Haare an meiner Stirn, dann meine Schulter. Ich schob seine Hand wieder weg, diesmal mit zitternder Stimme. »Bitte fass mich nicht an«, sagte ich und versuchte, mich auf die Tür zu konzentrieren. Dann versuchte er erneut, mich weiter ins Zimmer zu ziehen und bestand darauf, dass sein Bett kaputt sei. Widerwillig spähte ich in den Türrahmen und beugte mich gerade so weit, um zu sehen, ob etwas nicht stimmte. Da wurde mir klar, das Zimmer war leer. Es gab keine Teller in der Kochnische, keine Handtücher, keine Duschvorhänge, nicht einmal Bettlaken auf dem Bett, nichts. Mein erster Gedanke war, dass er vielleicht gerade eingezogen war und seine Sachen noch nicht mitgebracht hatte, aber tief im Inneren wusste ich, dass das nicht stimmte. Etwas an dieser Leere ließ mir eiskalt den Rücken hinunterlaufen. Ich tat so, als würde ich weiter am Schloss arbeiten und sagte dann schnell, »Fertig.« Ich packte meine Werkzeuge zusammen und ging. Ich hielt meinen Blick geradeaus, ging direkt zum Aufzug, aber genau als ich ankam, hörte ich ihn hinter mir. »Hey«, rief er barfuß, »die Tür funktioniert nicht. Du musst zurückkommen.« Ich erstarrte für eine Sekunde, bevor ich mich umdrehte. »Wenn sie immer noch kaputt ist, wird die Wartung sie morgen reparieren«, sagte ich bestimmt. Ich öffnete die Tür manuell, ließ ihn hinein und schloss sie hinter ihm. Sobald ich das Klicken hörte, rannte ich zur Notausgangstreppe. Mein Puls raste. Ich sprang ganze Absätze hinunter und hörte erst auf, als ich wieder an der Rezeption war. Als ich die Aufzeichnungen überprüfte, sank mir der Magen. Dieses Zimmer war niemandem zugewiesen. Es gehörte keinem Studenten, keinem Hotelgast. Es sollte komplett leer sein. Ich schloss mich im kleinen Büro hinter dem Tresen ein und rief sofort den Campus-Sicherheitsdienst an. Meine Hände zitterten, während ich die Situation erklärte, und ich konnte kaum artikulieren. Minuten später hörte ich Schritte. Als ich meinen taubenen Kopf hinausstreckte, sah ich ihn wieder an der Rezeption. »Bleib auf der anderen Seite des Tresens!« »Component Placement«, schrie ich und versuchte, selbstbewusst zu klingen, obwohl ich weit davon entfernt war. Er bewegte sich nicht sofort. Stattdessen nahm er ein Blatt Papier von meinem Stapel, riss eine Ecke ab und zeichnete eine kleine Blume. Dann legte er es wieder auf den Stapel, als wäre das normal. Als die Sicherheit endlich eintraf, rannte er zurück in das leere Zimmer. Ich beobachtete ihn über die Kameras, wie er versuchte, sie zu überzeugen, dass es seins war. Er zeigte ihnen sogar den Schlüssel, der irgendwie magisch wieder funktionierte. Ich weiß nicht wie, aber er schaffte es, wieder hineinzukommen. Die Wachleute brachten ihn nach unten und fragten mich direkt, ob er Bewohner sei. »Nein!« schrie ich fast mit Tränen in den Augen. »Deshalb habe ich euch gerufen.« Er unterbrach immer wieder und behauptete, er wohne hier, aber er konnte sich nicht einmal an die Zimmernummer erinnern, als sie ihn danach fragten. Die Sicherheit verlangte seinen Studentenausweis, aber natürlich konnte er keinen vorlegen. Sie sagten ihm, er müsse gehen, es sei denn, er könne beweisen, dass er hier wohnte. Dann begann ich, aus dem Büro genau zuzuhören. Jede Antwort, die er gab, war ein klares Zeichen dafür, dass er log. Die Telefonnummer, die er angab, war zusammenhanglos. Seinen Namen stammelte er, als würde er ihn sich im Moment ausdenken. Als sie nach seiner Adresse fragten, sagte er nur, gegenüber der Straße. Einer der Wachleute fragte, ob er die nahegelegenen Apartments meinte. Er nickte schnell, konnte aber die Gebäudenummer nicht nennen. Und als sie nach der Wohnungsnummer fragten, antwortete er selbstbewusst, 1200. Interessanterweise zog ich Monate später in dieses Gebäude. Es gibt keine Wohnung 1200. Sie fragten ihn, warum er in das Zimmer eingedrungen sei. Seine Antwort, ich weiß es nicht. Sie beharrten. Hast du jemanden besucht? Kennst du jemanden hier? Hattest du vor, jemandem weh zu tun? Er zappelte nur herum und murmelte, ich weiß es nicht. Kein Grund. Ich war einfach hier. An einem Punkt behauptete er, mein Freund zu sein. Da kam ich aus dem Büro, sah ihn fest an und sagte, ich habe dich noch nie in meinem Leben gesehen. Schließlich eskortierten sie ihn hinaus. Wir riefen nicht die Polizei, weil er technisch gesehen nichts Illegales getan hatte, aber die ganze Situation ließ mich zutiefst verstört zurück. Später erkannte ich, wie er herausgefunden haben musste, dass das Zimmer leer war. Eine der Reinigungskräfte nutzte es als ihren persönlichen Raum. Tage nach dem Vorfall kam sie an die Rezeption, um mir zu sagen, dass sie die Tür versehentlich offen gelassen und den Fernseher eingeschaltet hatte. So hatte er es wahrscheinlich entdeckt. Ich habe ihn nie wieder gesehen, aber die Erinnerung bleibt bei mir. Ich habe diesen Job letzten Winter gekündigt und bis heute machen mich Nachtschichten schaudern. Etwas an der Stille, an der Isolation. Es ist, als würdest du Blicke auf dir spüren, selbst wenn niemand in der Nähe ist. Es war mein 19. Geburtstag, also beschlossen meine drei engsten Freundinnen und ich, zu einer Reise nach Chicago aufzubrechen, um zu feiern. Zum Kontext: Zwei meiner Freundinnen, Chloe und Mia, verstanden sich nicht immer gut. Die dritte, Emily, war und ist bis heute meine beste Freundin. Mein Geburtstag ist im Januar, also war die Kälte während unseres Trips extrem. Wir quetschten uns alle in ein kleines Hotelzimmer, den Namen des Hotels erinnere ich nicht mehr. Eines Abends fühlte ich mich erschöpft und beschloss, früher ins Hotel zurückzukehren. Ich wollte ihnen den Abend nicht verderben, also sagte ich ihnen, sie sollten weiter im Club feiern, während ich mich ausruhen würde. Ich rief meinen damaligen Freund an, um runterzukommen, aber eigentlich brauchte ich einfach nur eine Pause. Chloe und Mia hatten den ganzen Tag gestritten, nichts Ernstes, nur kleine sarkastische Kommentare, weil ihre Persönlichkeiten einfach zu unterschiedlich waren. Ich hasse Drama, und dazwischen zu sitzen zehrte an meinen Nerven. Also lag ich da, im Bett zusammengerollt, und sprach mit meinem Freund. Etwa 20 Minuten nach dem Anruf klingelte mein Telefon erneut. Diesmal war es Mia. Sie klang aufgewühlt, weinte so sehr, dass ihre Stimme zitterte. Mia neigte zu Dramatik, aber trotzdem machte ich mir Sorgen. Das Gespräch verlief ungefähr so. Chloe ist ein Albtraum. Ich halte sie nicht mehr aus. Ich komme jetzt zurück ins Zimmer. Alles okay? Was ist diesmal passiert? Sie hat im Uber wieder so einen sarkastischen Kommentar abgelassen. Ich halte es nicht mehr aus. Bin gleich da. Okay, pass auf dich auf. Wie lange bist du noch? So 10 Minuten. Steige gerade ins Auto. Gut, bis gleich. Wir reden, wenn du da bist. Nachdem ich mit Mia aufgelegt hatte, erklärte ich meinem Freund, dass ich für sie da sein musste. Wie angekündigt, kam Mia kurz darauf an. Sie erzählte mir alles über ihren Streit. Die Details sind mir entfallen. Aber es war sicher wieder etwas Belangloses. Wir redeten eine Weile und schließlich schlug ich vor, schlafen zu gehen. Es war ein langer, stressiger Tag gewesen und ich hatte genug von dem Drama. Eine Stunde später taumelten Emily und Chloe ins Zimmer. Chloe war sternhagelvoll, konnte kaum noch gerade stehen und fing sofort an, Mia anzubrüllen. Ihre Worte waren so undeutlich, dass ich kaum verstand, was sie sagte. Mia blieb ungewöhnlich ruhig, aber ihre Antworten machten Chloe nur wütender. Chloe geriet völlig außer sich und trat meine Tasche so heftig gegen die Wand, dass sie aufprallte. Das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Wütend sein ist eine Sache, aber die Sachen anderer zu zerstören? Das ging zu weit. Ich beschloss, dass ich keine Minute länger bleiben konnte. Eine gute Freundin von mir, die nicht mitgekommen war, hatte eine Cousine in Evanston. Ihre Familie behandelte mich immer wie eine von ihnen, also schrieb ich ihr und erklärte die Situation. Sie antwortete sofort und sagte, ich könne bei ihnen übernachten. Ich schnappte meine Tasche und ging zum Aufzug. Er ließ ewig auf sich warten, also wartete ich im schlecht beleuchteten Flur. Plötzlich stürmte Mia aus dem Zimmer.
»Ich komme mit«, rief sie.
»Nein, Mia, ich will allein sein.«
»Es tut mir so leid, dass ich deinen Geburtstag ruiniert habe. Bitte lass mich mitkommen. Ich halte Chloe nicht mehr aus.«
»Okay, wie du willst, aber beeil dich.«
Der Aufzug öffnete sich mit einem Ping und wir fuhren in unbehaglichem Schweigen hinunter. Es war fast 2 Uhr morgens und überraschenderweise war die Hotellobby für New York fast leer. Seltsam. Nur ein Typ stand an der Rezeption und ein weiterer Angestellter war in der Nähe des Eingangs. Die eisige Luft schlug uns entgegen, als wir nach draußen traten. Ich wollte nicht allein auf ein Taxi warten, also ging ich zum Rezeptionisten und fragte, ob jemand eines für uns rufen könnte. Er winkte den anderen Angestellten herüber. Der Typ war groß, leicht über 1,80 Meter, mit einem so kurzen Haarschnitt, dass man seine Kopfhaut sah. Er war nicht dick, aber kräftig gebaut. Am meisten fielen mir seine eiskalten blauen Augen auf. Sie strahlten keine Wärme oder Freundlichkeit aus, sie waren durchdringend und unheimlich, als könnten sie mich durchschauen. Schon bevor er sprach, hatte ich das Gefühl, dass etwas mit ihm nicht stimmte.
»Wohin geht ihr?«, fragte er mit starkem russischem Akzent. Seine Stimme war kalt, völlig ausdruckslos. Ein Schauer lief mir den Rücken hinunter.
»Nach Queens. Wir fahren nach Queens.«
Er machte eine Pause und trat näher. Ich bin nur 1,60 Meter groß, also musste er sich bücken, um auf Augenhöhe zu sein, aber er hörte nicht auf. Er beugte sich so weit vor, dass unsere Gesichter sich fast berührt hätten.
»Geht ihr allein? Nur ihr zwei?«, fragte er langsam, jedes Wort betonend.
»Ja, nur wir«,
antwortete ich und versuchte zurückzuweichen, doch er rührte sich nicht. Er starrte mich weiter an, seine eisigen Augen in meine gebohrt. Es waren vielleicht nur Sekunden, doch sie fühlten sich wie Stunden an. Dann lächelte er. Es war kein freundliches Lächeln. Es war scharf, als wüsste er etwas, das ich nicht wusste. Mein Magen verkrampfte sich und ich fühlte mich wie gelähmt. Etwas an ihm schrie: Gefahr! Und als ich Mia ansah, verrieten ihre ängstlichen Augen, dass sie dasselbe fühlte. Es war, als flehte sie mich stumm an, zu begreifen, wie falsch alles war. Schließlich trat er zurück.
»Wartet hier«, sagte er, holte sein Handy heraus und sprach auf Russisch. Ich verstand kein Wort, aber seine durchdringenden blauen Augen ließen uns keine Sekunde aus den Augen wie ein Falke, der seine Beute beobachtet. Ich fühlte mich gefangen. Mein Gehirn raste durch alle Möglichkeiten. Sollten wir weglaufen? Würde das helfen?
Meine Augen flogen zu den Glastüren am Eingang, als betete ich um ein Wunder in Form eines Taxis. Nach einer gefühlten Ewigkeit legte er auf und sagte ruhig,
»Jemand kommt. Keine Sorge.«
Minuten später betrat ein anderer Mann die Lobby. Er trug keine Hoteluniform, nicht einmal etwas, das auch nur annähernd professionell aussah. In diesem Moment schrien alle meine Instinkte, dass wir hier verschwinden mussten. Die beiden sprachen auf Russisch, nickten gelegentlich und warfen uns Seitenblicke zu. Der Blick des zweiten Mannes war genauso beunruhigend. Dann wandte sich der Blaue uns zu.
»Er bringt euch, wohin ihr müsst«, sagte er.
»Was? Wartet mal«,
stammelte ich. Geht mit ihm, wiederholte er, seine Stimme kalt und bestimmt. Er fährt euch.
Bevor ich antworten konnte, sah ich Bewegung hinter den Glastüren. Ein Taxi, ein echtes Taxi, fuhr langsam die Straße entlang. Mein Herz machte eine Snä, einen Sprung.
Alles klar, sagte ich abrupt und packte Mias Hand. Da ist ein Taxi, wir nehmen das. Trotzdem danke.
Ohne auf eine Antwort zu warten, rannte ich zur Tür und zog Mia hinter mir her. Mein Puls hämmerte in meinen Ohren, als wir auf den Rücksitz sprangen. Als die Türen zufielen, ließen wir beide ein zitterndes Ausatmen los.
Ist das gerade echt passiert?
Flüsterte Mia mit bebender Stimme. Ich nickte, immer noch außer Atem. Dieser Typ, da war etwas ganz falsch an ihm. Wir waren uns beide sofort einig. Diese Männer strahlten eine Aura aus, die nicht nur gruselig, sondern gefährlich war. Der Gedanke, der mir durch den Kopf schoss, war entsetzlich. Waren sie Teil eines Menschenhandelsrings? Als das Taxi davonfuhr, dankte ich dem Universum im Stillen für sein perfektes Timing. Dieses Taxi hatte uns vor dem gerettet, was auch immer passiert wäre, wenn wir geblieben wären. Selbst jetzt, Jahre später, denke ich über diese Nacht nach. Ich war seitdem dutzende Male in New York, aber kein einziger Hotelangestellter hat sich jemals angeboten, mich persönlich irgendwo hinzubringen. Ich weiß nicht, wohin dieser Mann uns bringen wollte, aber ich weiß, dass es kein sicherer Ort gewesen wäre. Also, gruselige russische Typen aus dem Hotel von damals. Ich hoffe, wir begegnen uns nie wieder.
Letztes Jahr studierte ich in Brasilien und beschloss, in den Ferien so viel wie möglich zu reisen. Meine Freundin, die ebenfalls im Auslandssemester war, und ich planten eine Rucksacktour durch Brasilien ohne festes Rückkehrdatum oder Ort, um uns alle Möglichkeiten offen zu halten. Wir hatten eine tolle Zeit und entschieden uns einige Tage vor Reiseende von einer nahegelegenen Stadt aus zu fliegen, wo es günstige Flüge gab. Die Stadt selbst war unspektakulär, aber wir fanden ein Airbnb in der Nähe des Flughafens mit Pool. Wir dachten, es wäre schön, dort am Ende unserer Reise zu entspannen. Die Gastgeber waren ein Ehepaar, der Mann Brasilianer, die Frau Europäerin, die sogar unsere Sprache sprach. Wir vereinbarten, dass sie uns nach einer Busfahrt vom Flughafen abholen würden. Doch als wir ankamen, war es bereits Nacht und der Busfahrer ließ uns an der Straße aussteigen, weigerte sich, zum Flughafen zu fahren, da dies nicht auf seiner direkten Route lag. Wir strandeten am Straßenrand in einer gefährlichen brasilianischen Stadt mit unseren Rucksäcken. Ich rief die Gastgeber an und schickte unseren Standort. Sie sagten, sie würden uns abholen. Der Ehemann kam, um uns abzuholen, und ich hatte das Gefühl, es sei riskant, mit einem Fremden ins Auto zu steigen, besonders mitten in der Nacht an einem so abgelegenen Ort. Er erinnerte mich an einen berühmten Schauspieler, nur ohne Schnurrbart, und sprach kaum während der Fahrt, ignorierte meine Gesprächsversuche oder antwortete einsilbig. Ich hoffte, bald bei ihnen anzukommen, und redete mir ein, sein Schweigen sei einfach seine Art. Rückblickend gab es viele Warnsignale, die wir ignorierten, vielleicht weil wir zu müde waren oder keine Alternative hatten. Als wir ankamen, wuchsen meine Bedenken. Das Haus war von Feldern mit Schafen und Ziegen umgeben, nur über eine Schotterpiste von der Hauptstraße aus erreichbar. Entlang dieses Weges standen etwa 6 große Häuser, jedes umgeben von hohen Mauern mit Stacheldraht oben, riesigen Toren und mindestens 2 großen Wachhunden pro Grundstück. Die Situation fühlte sich schon beim Betreten seltsam an. Die Gastgeberin, eine freundliche, gesprächige Frau, begrüßte uns herzlich. Sie hatte Abendessen vorbereitet und wir versuchten während des Essens leicht Konversation zu machen, während der Ehemann schwieg. Wir waren von den Ereignissen des Tages erschöpft und gingen kurz nach dem Essen schlafen, während wir über die Merkwürdigkeit unserer Lage nachdachten. Am nächsten Tag war der Himmel bewölkt, also beschlossen wir, die Stadt zu erkunden, statt am Pool zu bleiben. Nach einem Tag draußen kehrten wir abends zurück und spürten die Hitze und Feuchtigkeit. Trotz der Dunkelheit wollten wir uns im Pool abkühlen. Die Gastgeberin gesellte sich zu uns und meine Freundin fragte aus Neugier, wie sie sich ein so großes Haus leisten konnten. Sie gab keine klare Antwort,
erwähnte aber, ihr Mann sei sehr geschickt mit seinen Händen, auf der Straße aufgewachsen und habe das Haus selbst gebaut. Schnell merkten wir, dass dies kein geeignetes Gesprächsthema war und wechselten das Thema. Es war unsere letzte Nacht vor dem Heimflug am nächsten Morgen. Wir hatten noch etwas Marihuana übrig und dachten, es wäre gut, es aufzubrauchen. Da es ein Familienhaus war, wollten wir die Gastgeber fragen. Also fragten wir die Gastgeberin, ob wir auf der Terrasse rauchen dürften. Sie lachte laut und rief ihrem Mann, der fernsah, zu, was er davon halte, dass wir Marihuana rauchten. Er lachte nur und antwortete nicht wirklich. Sie sagte dann, wir könnten rauchen. Also gingen wir auf die Terrasse. Später gesellten sie sich zu uns und das Gespräch nahm eine seltsame Wendung. Sie begannen, detaillierte Fragen über das Marihuana zu stellen, wo wir es herbekamen, wie viel es kostete und wie wir in Europa mehr bekommen könnten. Ihr Interesse schien übertrieben. Dann erwähnte die Gastgeberin beiläufig, sie hätten überlegt, Marihuana zu verkaufen, aber es sei zu gefährlich wegen der Kartelle. Zu meinem Schock fügte sie hinzu, ihr Mann habe früher für solche Angelegenheiten Leute für das Kartell getötet. Ich wurde schlagartig nüchtern. Hatte sie das wirklich gesagt? Ihr Mann bestätigte es völlig natürlich und sagte, er habe solche Jobs für das Kartell mit 16 gemacht, als spräche er über einen normalen Teenager-Job. Ich war so schockiert, dass ich meiner Freundin gegenüber eine Nachricht schickte, um zu bestätigen, dass ich richtig gehört hatte. Sie bestätigte unsere schlimmsten Befürchtungen, schlug aber vor, Ruhe zu bewahren, da keine unmittelbare Gefahr zu bestehen schien. Wir beschlossen, normal zu wirken, waren innerlich aber höchst alarmiert und fragten uns, wie die Nacht enden würde und wozu unsere Gastgeber fähig waren. Wir waren gefangen ohne Ausweg und es war spät. Wir versuchten, ruhig weiterzureden. Plötzlich ging der Mann und kam mit einem riesigen Block Marihuana zurück. Er schnitt ein Stück ab und drehte einen riesigen Joint, größer als alles, was ich je gesehen hatte. Er bot ihn uns an, aber wir lehnten ab mit der Ausrede. Wir seien schon zu high. Er schien etwas verärgert, glaubte uns aber. Dann wurde die Nacht noch gruseliger. Laute Schüsse durchbrachen die Stille. Die Gastgeberin wirkte besorgt und fragte, was das sei. Ihr Mann antwortete kalt, es seien Schüsse, was mich noch nervöser machte. Kurz darauf hörten wir mehr Schüsse, diesmal näher. Die Frau wurde unruhiger und schlug vor, reinzugehen, aber ihr Mann blieb beunruhigend ruhig und sagte, es sei kein Problem, da er keine Schreie gehört habe. Seine Gelassenheit in dieser angespannten Situation erschreckte mich zutiefst. Wir entschuldigten uns schnell und schlossen uns in unserem Zimmer ein, in Panik über unsere Lage. Wir waren an einem abgelegenen Ort mit einem Mann, der zugab, für Kartelle getötet zu haben, während unbekannte Gefahren draußen lauerten. Unser sicherster Ausweg schien, im Zimmer zu bleiben und zu hoffen, dass wir als Gäste sicher wären. Wir verbrachten eine schlaflose Nacht in Angst vor dem, was passieren könnte. Bei Tagesanbruch flohen wir zum Flughafen. Nie zuvor hatte ich mich so erleichtert gefühlt wie beim Passieren der Sicherheitskontrolle. Das Erlebnis dieser letzten Nacht verfolgte uns als Erinnerung an die Gefahren, denen wir nur knapp entkommen waren. Wir waren an einem abgelegenen Ort mit einem Mann, der zugab, für Kartelle getötet zu haben, während unbekannte Gefahren draußen lauerten. Unser sicherster Ausweg schien, im Zimmer zu bleiben und zu hoffen, dass wir als Gäste sicher wären. Wir verbrachten eine schlaflose Nacht in Angst vor dem, was passieren könnte. Bei Tagesanbruch flohen wir zum Flughafen. Nie zuvor hatte ich mich so erleichtert gefühlt wie beim Passieren der Sicherheitskontrolle. Das Erlebnis dieser letzten Nacht verfolgte uns als Erinnerung an die Gefahren, denen wir nur knapp entkommen waren. Diese gruselige Geschichte ist hauptsächlich meiner Mutter passiert, hat aber auch mich zutiefst erschreckt. Sie bat mich, diese Geschichte zu teilen, um daran zu erinnern, dass gefährliche Menschen überall sein können und man immer vorsichtig sein muss. Dies geschah letzten Monat und wir wissen bis heute nicht, wer dieser Mann namens Mark wirklich war. Ich bin 19 Jahre alt, studiere an einer Universität in England und bereitete mich darauf vor, mein zweites Studienjahr zu beginnen. Letzten Monat beschlossen wir, in der Stadt meiner Uni zu übernachten, bevor ich in mein Studentenwohnheim zog. So konnte ich meine Sachen früh dorthin bringen und den Rest des Tages entspannen, bevor die hektische Einführungswoche begann.
In der Nacht vor dem Umzug übernachteten meine Mutter und ich in einem Hotel der Stadt. Ein Mann namens Mark, der zunächst sehr freundlich wirkte, begrüßte uns. Mark war extrem sympathisch, zeigte uns unser Zimmer und verbrachte etwa 10 Minuten damit, über die Geschichte des Hotels zu sprechen. Er bot ständig an, beim Auspacken zu helfen, was wir höflich ablehnten. Es war Freitag, also gingen meine Mutter und ich in die Stadt, um etwas zu trinken. Bevor wir gingen, erwähnte Mark, dass er an Wochenenden nicht arbeite und wünschte uns einen schönen Abend und viel Glück für mein Studienjahr. Er umarmte mich und meine Mutter, aber auf eine seltsame Art er küsste sie und versuchte sie unangemessen zu berühren. Sie fand es merkwürdig, schenkte dem aber keine große Bedeutung. Meine Mutter ist 37, sieht aber jünger aus und Mark war offensichtlich um die 40, also dachten wir, er sei vielleicht nur zu freundlich, weil er sie mochte. Jedenfalls hatten wir viel Spaß in der Stadt, hörten Live-Musik und tranken etwas Wein. Wir kehrten fröhlich, aber leicht betrunken ins Hotel zurück. Die Bar war noch geöffnet, also beschlossen wir, noch einen letzten Drink zu nehmen. Da tauchte Mark plötzlich auf und begann, dumme Witze zu machen. Dann spielte er ein Video auf seinem Handy ab. Eine Frau schrie, als wäre sie in großer Gefahr. Die Schreie waren entsetzlich und machten uns sowie ein anderes Paar in der Bar sehr unwohl. Mark lachte nur und verschwand wieder. Auf dem Weg zu unserem Zimmer zog meine Mutter ihre Schuhe aus, weil ihre Füße vom Tanzen schmerzten. Mark kam zurück, legte meiner Mutter den Arm um die Schulter und bot an, ihr zu helfen, was wirklich unheimlich war. Meine Mutter war nicht so betrunken und sagte, es gehe ihr gut, aber Mark bestand darauf und folgte uns tatsächlich bis zum Zimmer. Ich sagte schnell Gute Nacht und schloss die Tür vor seinem Gesicht, nachdem ich sichergestellt hatte, dass sie verriegelt war. Am nächsten Morgen standen wir früh zum Frühstück auf. Die Frau, die unsere Bestellung aufnahm, war freundlich, doch dann brachte Mark unser Essen und sagte, er habe sichergestellt, dass die Eier perfekt seien, obwohl er uns gesagt hatte, er arbeite an diesem Wochenende nicht. Zu diesem Zeitpunkt fühlten meine Mutter und ich uns bereits sehr unwohl wegen Mark, also beschlossen wir, direkt nach dem Essen zu gehen. Als wir gingen, verabschiedete sich Mark mit den Worten, »Wir sehen uns bald, Anna.« Er verwendete den Namen meiner Mutter, was uns seltsam vorkam, aber wir schenkten dem keine weitere Beachtung. Meine Mutter brachte mich zu meiner neuen Unterkunft und half mir beim Einrichten, bevor sie zu ihrer Arbeit in einer örtlichen Bar ging. Der Tag verlief ruhig, doch in dieser Nacht, während ich mit meinen neuen Mitbewohnerinnen ausging, rief mich meine Mutter verängstigt an. Mark war in der Bar aufgetaucht, in der sie arbeitete. Das konnte kein Zufall sein. Während unserer letzten Nacht im Hotel musste Mark unser Gespräch über die Bar mitgehört haben. Außerdem hatte er unsere Adresse durch die Hotelregistrierung. Er sagte sogar zu meiner Mutter, während sie ihm ein Getränk servierte, sie solle nach ihrer Schicht das Haus seines Freundes besuchen, das angeblich in der Nähe sei. Dieser Anruf versetzte mir einen Schock. Etwa 30 Minuten später rief meine Mutter erneut an und sagte, Mark habe die Bar verlassen, nachdem sie seine Einladung abgelehnt hatte, warnte sie aber unheilvoll, er würde später zurückkommen. Ich war sehr besorgt und riet ihr sicherzustellen, dass sie beim Schließen der Bar nicht allein wäre. Ich konnte nach diesem Anruf nicht einmal daran denken, feiern zu gehen. Stattdessen beschloss ich, meinen Vater anzurufen, der seit der Trennung meiner Eltern vor einigen Jahren nicht viel mit meiner Mutter spricht. Mein Vater arbeitet als Sicherheitsmann in einem Club, hatte aber an diesem Abend frei. Ich rief ihn schließlich an und flehte ihn praktisch an, nach meiner Mutter zu sehen, weil ich so verängstigt war. Mein Vater bemerkte die Angst in meiner Stimme. Es war etwa 1 Uhr morgens und ich hatte weder von meiner Mutter noch von meinem Vater gehört, was mich noch mehr beunruhigte. Ich fürchtete, Mark könnte auf sie gewartet und ihr etwas Schlimmes angetan haben. Schließlich gegen 1.30 Uhr rief mich meine Mutter weinend und zutiefst verängstigt an. Sie erzählte mir, dass Mark, während sie die Bar schloss, mit 3 anderen Männern in einem Auto ankam und sie anschrie, sie solle zu ihnen ins Auto steigen. Als meine Mutter sich weigerte, stieg Mark aus und näherte sich ihr, sagte, sie solle ihm nicht Nein sagen. Er beschuldigte sie, sie habe seit ihrem ersten Treffen mit ihm geflirtet, was absolut nicht stimmte. Meine Mutter bemerkte, dass Mark stark nach Alkohol roch. Gerade als Mark versuchte, sie zu packen, kam mein Vater an, hupte und verscheuchte ihn. Mark drohte meiner Mutter,
sagte, er wisse, wo sie wohne und würde auf sie warten, bevor er verschwand. Mein Vater sagte ihr, ich hätte ihn gebeten, nach ihr zu sehen. Zu verängstigt, um nach Hause zu gehen, bat meine Mutter meinen Vater, sie zu meiner Großmutter zu bringen, weil sie nicht allein sein wollte. Nach dieser Nacht sahen wir Mark nie wieder. Meine Mutter erstattete Anzeige bei der Polizei und erzählte ihnen alles, aber wir erfuhren nie mehr etwas. Ich bin nur dankbar, dass mein Vater genau im richtigen Moment ankam, denn Mark hätte sie zwingen können, ins Auto zu steigen. Meine Mutter ist ziemlich klein, nur 1,57 Meter groß und wiegt etwa 50 Kilogramm. Ich hoffe wirklich, dass dieser Mann jetzt im Gefängnis sitzt. All das hat meine Mutter sehr mitgenommen und es dauerte lange, bis sie sich wieder sicher fühlte, allein in ihrem Haus zu sein. Also Mark, wo immer du bist, halte dich von uns fern und besonders von meiner Mutter.